SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, es ist Sonntagmorgen, Winterzeit. Wir sind hier im Theater Taburetti in Basel und ich begrüße euch sehr herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren, von Loppen über Langenthal bis Landschwarz. Guten Morgen miteinander. Danke vielmals. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Adriana Mettler, sie ist in der ehemaligen Tschechoslowakei aufgewachsen und ist mit 8 mit ihren Eltern in die Schweiz geflüchtet. Später ist sie Bibliothekarin geworden, Buchautorin und Yoga-Lehrerin. Sie ist heute 59, ist über 30 Jahre geheiratet, hat 2 Söhne und lebt seit 22 Jahren in Amerika. Und schaut natürlich sehr gespannt auf die Wahlen ihrer guten Woche. Willkommen persönlich, Adriana Mettler. Guten Morgen. Hallo. Und bei uns ist auch der Bo Katzmann, genau, eben der Musiker und Komponist und Dirigent, der vorhin schon Signet von Persönlich dirigiert hat. Aufgewachsen ist er mit 5 Geschwistern in einer Zahnarztfamilie in Baselbiet und hat schon in der Pfadi seinen ersten Gospelchor gegründet. Ein schwerer Töffunfall in seiner Jugend hat sein Leben geprägt bis heute. Heute ist er 68, auch er, seit über 30 Jahren verheiratet, hat eine Tochter und lebt in Dornach im Kanton Solothurn. Guten Morgen, Bo Katzmann. Ja, Adriana Mettler, neben euch ist ein Mann, der schon riesige Gospelchöre dirigiert hat. Könnt ihr überhaupt singen?
Ja, also ich singe sehr gern, aber es tönt einfach so ein bisschen falsch.
Also das ist das Motto, laut, aber falsch.
Ja, so ja. Ziemlich, ja. Aha. Aber ich muss sagen, Musik ist extrem wichtig für mich. Also ja. Musik extrem gern. Mhm. Aber singen ist einfach nicht so mein Talent oder ich bin nicht so gefördert worden.
Ist jetzt das so, Bo Katzmann, also könnt eigentlich alle Leute singen, wenn sie ein bisschen üben würden, oder ist bei denen einfach Hopfen und Malz verloren?
Ja, wer eine Stimme hat, wer kann reden, der kann ich auch singen. Es fragt sich einfach, trifft man Tonhöhe? Aber ich zweifle nicht daran, dass du eine ganz tolle Sängerin bist. Ich kann dich nachher mal ein bisschen coachen.
Ah, das ist gut. Cool. Ja, machen wir. Also, was kostet dir so oft Stunde?
Ja, ich habe meine eigene Gesangsschule.
Ja, eben.
Ich heiße Voice Academy und da tue ich tatsächlich Leute coachen. Ah, also, okay. Privatpersonen. Ich leite jetzt keine Chöre mehr.
Genau.
Es war übrigens nur mein einer gewesen, und ich geleitet habe, nicht mehrere. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude, diesen Leuten, die gute Anlagen haben, noch ein bisschen ihre Stimme zum Strahlen zu bringen.
Wer ist das etwas, wo ihr sagt, Adriana Mettler, mal das möchte ich lernen?
Ja, wieso nicht? Das ist sicher etwas, was ich mir vorstellen kann, so ein bisschen im Alter, also so ein bisschen noch ein bisschen später in ein paar Jahren, dass ich so etwas würde machen würde.
Also vielleicht ist das der Anfang von
einer grossen
Gesangskarriere. Ja. Ihr habt ja, Bo Katzmann, schon sehr viele Leute lernen singen, eben im Chor und nicht zuletzt auch eure Tochter, Ronja, die geben dir gerade ein Album raus zusammen mit ihr. Wie ist das, wenn ihr mit ihr zusammen Musik macht, auch auf einer Bühne steht? Was sind da für Vatergefühle rum?
Dann habe ich eigentlich keine Vatergefühle, wenn wir auf der Bühne stehen, sondern dann sind wir einfach, wir sind eine Band und sind Partner und ich vergesse, dass wir zusammen aufgewachsen sind, sondern dann zählt einfach die Leistung, die wir beide jetzt gerade bringen auf der Bühne.
Aber das klingt jetzt sehr professionell.
Ja, das ist professionell.
Aber ist denn nicht, ein Vater ist doch auch ein bisschen stolz oder ein bisschen gerührt, wenn sie es gut kann?
Okay. Nein, ich habe natürlich riesig Freude, dass sie auf der Überholspur ist und eine Zukunft hat in diesem Business. Sie ist sehr, sehr talentiert, sie tanzt gut, sie singt gut, sie ist eigentlich studierte Psychologin auch noch und kommt mit diesem komischen Vater bestens zurecht.
Also da merkt man jetzt, ich bin jetzt froh, man merkt jetzt ein bisschen, dass das Herz doch ein bisschen gewärmt ist, wenn ihr mit ihr zusammen auftretet.
Nein, ist klar. Logisch, ich kriege dann ein warmes Herz.
Also, eben, neues Album. Ich würde vorschlagen, hören wir doch ganz kurz in einen Song rein von diesem Album. Ja, ich glaube. We got no money in our pockets, now we know here is where we wanna be. And then that come together, that's the greatest gift we'll ever get. We'll ever get money in my pocket. Falsch, ne? Ist das eure Musik, Adriana Mettler?
Nicht ganz.
Nicht ganz so. Was hört ihr dir?
Ich habe natürlich extrem viel Musik gehört in den 70er Jahren. Das ist meine Musik. Das ist mit dem, das sind so meine Teenager-Jahre gewesen. Sicher so ein Bob Dylan, der ist über mein ganzes Leben, hat der mich begleitet. Aber später bin ich absolut Fan geworden von der italienischen Musik. Also so ein Zucchero. Ich wäre sehr gerne ans Konzert den Dezember, weil immer wenn ich in der Schweiz war, es hat nie geklappt. Ja. Und jetzt wäre es eigentlich nachher gewesen und hätte gerade gut geklappt.
Und jetzt,
und jetzt ist es abgesagt. Ja.
Also, dir hat ja Bock, das ist jetzt so ein bisschen Country-Style, der hat ja schon so manches gemacht in der Karriere. Also, er hat klassische Musik studiert und dann hat er 28 Jahre Tournee gemacht mit dem Gospelchor. Seid Protestsänger gewesen, dann noch mit offenem Hemd bis zum Bauchnabel runter. Seid die Jazzbands auftreten, Rocker gewesen mit Schnauze und irgendwie Lederhosen. Clubsänger mit dem Smoke. King, Musical Star. Also, der hat nichts ausgelassen. Gibt es eigentlich irgendeine Musikrichtung, die euch nicht gefällt oder die euch nicht sagt?
Nein, das gibt es eigentlich nicht. Musik kommt mir vor wie eine riesengroße, blühende Wiese mit ganz vielen verschiedenen schönen Blumen drauf. Und die nur sagen, ja, ich höre nur Jazz, alles andere ist mir egal. Das kommt mir vor wie jemand, der all die anderen Blumen gar nicht wahrnimmt. Mhm. Und ich bin halt, ich bin jetzt einfach sehr, sehr vielseitig in meinen Interessen auch. Und wenn ich etwas anpacke, dann möchte ich es von Grund auf können. Und ich habe von dort her einfach nichts auslassen, weil die Musik ist für mich so vielseitig gewesen, dass ich mich nicht nur für ein kleines Blümchen entscheiden
konnte. Ist der Jodler zum Beispiel auch etwas?
Ich unterrichte auch Jodlerinnen.
Ah, tatsächlich?
Ja. Mhm. In meiner Voice Academy. Und meine Schwester. So weit sind wir schon.
Ja.
Meine Tochter Dronja, die hier im Publikum sitzt, sie ist eine hervorragende Jodlerin.
Ah, wirklich?
Ja. Und wir haben ja schon zusammen gejodelt. Mhm. Und das neueste Hobby ist jetzt, ich habe eine Handorgel noch auf letzte Weihnachten geschenkt. Jetzt machen wir volkstümliche Musik. Ich habe einen Bassgeige gekauft und rum dann dazu jetzt immer noch ein volkstümliches
Duo. Habt ihr das von eurer Mutter Bock gehabt? Weil die ist, glaube ich, Innerschweizerin gewesen. Hat sie irgendwie das Volkstümliche in die Familie gebracht?
Ja, meine Mutter ist aus dem Vierwaldstätter Seegebiet, Küsnacht am Rigi. Und sie ist natürlich aufgewachsen mit dieser Volksmusik. Und daheim hat sie immer Radio gelassen und immer volkstümliche Musik. Und wir sind in Pratteln haben wir gewohnt, gerade beim Bahnhof. Und das ist so die Gotthardlinie vorbeigefahren. Und der Rangierbahnhof damals noch mit Dampfloken. Pratteln war die Vorhölle. Immer verraucht und stinkend. Und sie hat so Heimweh bekommen nach ihrer Heimat, dass sie ununterbrochen, hat dem damals Hudigägeler gesagt, gelost hat. Und dann hat sie immer Tränen gehabt von Sehnsucht.
Was mich noch Wunder nimmt, von diesen Outfits so geredet, Bock hat's mir noch, die getragen hat. Und ich habe Fotos angeschaut. Auf dem einen Foto trägt er einen Hut engen Leopardenanzug mit so weissen Händchen.
Ja.
Also, wenn ihr jetzt das heute anschaut, sagt ihr, oh Jesus, oder wie?
Ich sage schon, oh Jesus, ja. Heute würde ich es sehr wahrscheinlich nicht mehr tragen. Aber damals habe ich gedacht, ein Popstar muss so aussehen.
Ja. Mhm.
Und ich wollte einen amtlichen Popstar darstellen und der hat halt Leopardenkleidchen angehabt.
Also ich sage, das war einfach die Zeit.
Ja, aber ich schäme mich heute nicht dafür. Es hat zu meiner Entwicklung gehört. Und es hat mir damals gefallen und meinen Fans auch.
Ja, apropos Fans, ihr habt gesagt, es gibt ja Haufen Geschichten, ihr seid so lange auf Tournee gewesen, immer. Und es gibt eine Geschichte, die ihr nie mehr werdet vergessen. Und die hat zu tun mit einem Fan namens Hosey.
Ach, im Hosey,
was ist mit dem Hosey los?
Der Hosey, das ist eine kurze, lustige Geschichte. Wir sind ja jedes Jahr mit meinem Gospelchor auf Tournee gegangen, in verschiedenen Städten. Und einmal habe ich so eine kleine Publikumsshow dabei gehabt. Das heisst, ich habe jemanden aus dem Publikum auf die Bühne geholt, der mit uns zusammen an meiner Stelle «Oh, Happy Day» mit dem Chor zusammen gesungen hat. Und in Biel, sind wir gewesen. Und dort ist in der vorderen Reihe ein älterer Herr gesessen, der hat immer selig aufgelegt und gesagt, das ist der Richtige. Und da habe ich auf die Bühne geholt und da hat dann mit uns das Lied gesungen. Mir schlecht das Recht, natürlich, wie die meisten, die mir zuhören. Ja. Die Leute machen das ja nicht gern, oder? Und, kurz und gut, das Publikum hat Freude gehabt, man hat gelachen und hat gejohlt und dann applaudiert. Und ich dachte, da habe ich den Richtigen geholt. Am anderen Tag ist ein Telefon von seiner Frau. Sie waren gestern beim Bocatzmann am Konzert gewesen, und ich habe ihren Mann auf die Bühne geholt. Und seither sind er in einer Depression. Er hat das Gefühl gehabt, die Leute haben ihn ausgelachen und er hat sich bodenlos blamiert, weil er nicht gut hat können singen. Und sie waren grosse Fans gewesen, bis jetzt immer gekommen. Aber von jetzt an kommen sie nicht mehr. Und alle Überredungskünste haben nichts genützt. Und ich habe gedacht, jetzt haben wir zwei treue Fans verloren. Mhm. 4 Jahre später, als wir wieder auf der Tournee waren, hatte ich wieder eine kleine Publikumsshow gehabt. Das Mal musste man nicht mehr singen, sondern so Glöckchen bedienen. Und wir waren wieder zu Biel. Und dann habe ich nicht jemanden aus der ersten Reihe gewählt, sondern einfach gerade, ja, gewusst, das hat 1200 Sitzplätze. Dann habe ich einfach gerufen, Nummer 358 soll bitte auf die Bühne kommen. Dann habe ich gesehen, der 12. Reihe hinten ist ein bisschen Bewegung und es tut sich jemand durch das Publikum durchzwängen. Und dann kommt jemand auf die Bühne mit gesenktem Haupt und wer steht vor mir?
Das ist nicht
wahr. Der Hosi!
Nein!
Jetzt hat es dann nach 4 Jahren gedacht, ich komme wieder mal an ein Konzert, ja. Aber versteck mich ganz weit hinten, dass ich ganz sicher nicht muss auf die Bühne rauf.
Und der hat es wieder verwünscht und hätte es können.
ja, hätte es nicht können. Am anderen Tag habe ich das Telefon bekommen, der Frau im Haus, sie hat sehr gefallen und sie gehen mir jetzt wieder.
Gott sei Dank! Super schön! Geschichte vom Hosi und dem Bo Katzmann in der Sendung persönlich auf SRF1. Gehen wir doch vom Hosi direkt auf Amerika. Adriana Metter, die leben dort seit 22 Jahren. Im Moment Miami, Florida. Der Mann ist dort Professor und er hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, das heisst Crazy Country USA. Und ich glaube, also alle haben das Gefühl, der Titel passt, oder? Zumindest zu Europa. Erzähl dir mal, also jetzt ist der Trump seit 4 Jahren Präsident. Was hat sich denn da zum Crazy verändern?
Ich würde sagen, crazy ist es vielleicht schon immer gewesen. Also es ist ja crazy. Ich sage immer, der Titel crazy bedeutet ja auch nicht unbedingt nur wirklich negativ. Für mich ist das nicht nur negativ. Crazy ist, ich bin auch crazy auf irgendeine Art und ich finde es eigentlich etwas gut. Ich glaube, es ist schon immer eben, wie gesagt, ein crazy Land gewesen. New York ist eine crazy Stadt. Da würde ich immer so bezeichnen. Was sich verändert hat in den letzten 4 Jahren, dass man einen gewissen Hass gespürt in der Bevölkerung, die vorher nicht war.
Merkt ihr das auch bei euch im Umfeld in Miami? Oder?
Ja, Miami ist sowieso eine spezielle Stadt. Miami ist gut als Feriendestination. Ansonsten ist es so ein bisschen eine, ja, spezielle Stadt, wo sowieso viel Aggression herrscht. Ja, schnell wird Auto gefahren. Das ist so ein bisschen,
das macht euch ja selber auch ein bisschen verrückt.
Das absolut, ja. Also das ist so eine Latino-Stadt, die geben gerne Gas. Aber der Hass, ich glaube, man merkt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt mehr merke, aber einfach, man hört natürlich immer mehr von dem. Und die Spaltung in der Bevölkerung, dass man sich nicht mehr getraut, wirklich irgendetwas zu sagen.
Sogar innerhalb von der Familie.
Von der Familie, ganz genau, genau, dass sich Familien verkrachen, weil das Ganze, die Fronten so verhärtet worden sind.
Und macht euch selbst Sorgen selber.
Ah, natürlich.
Also, ihr bekommt ja die Stimmung mit dann.
Ja, absolut. Das ist ja so, dass man das Gefühl hat, ja, irgendwann einmal kann man ja niemandem mehr trauen. Und, also ich habe extrem Angst, was wird passieren nach dem 4. November.
Was heisst
wirklich? Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht, also ich würde jetzt das ganz direkt sagen, sondern wenn Bürgerkrieg kommt, dass man wirklich aufeinander losgeht. Die Wahl wird nicht fertig sein und abgeschlossen sein am 4. November. Da wird weitergehen. Also das ist meine Prognose. Und klar, es gibt solche, die sagen, nein, das wird sicher nicht so sein. Ich glaube effektiv, wenn der Joe Biden Präsident wird, dann wird der Herr Trump finden, ja, nein, also das ist, das sind,
Fake News.
Das ist Fake News und das ist falsch alles gelaufen.
Der hat ja selber auch den amerikanischen Pass.
Genau.
Darf ich fragen, hat er schon gewählt?
Ja. Auf schriftlichem Weg.
Ja. Bin ich richtig, wenn ihr erahnen, wenn ihr gewählt habt?
Ich glaube schon, ja.
Wieso könnt ihr Donald Trump nicht wählen? Also, könnt ihr das irgendwie beschreiben?
Ich glaube einfach, das ist mit einem Wort. Für mich ist das ein Monster.
Das gerade ist so?
Ja, das würde ich so sagen. Ich würde das jedem sagen, auch im Radio.
Ja.
Nein, es ist wirklich, ich glaube, das ist einfach ein Mensch, wo schlimm ist für die Welt.
Jetzt habt ihr gesagt, eben, Amerika ist crazy und das muss nicht nur etwas Negatives sein. Euer Amerika-Abenteuer hat Anfang der 90er Jahre angefangen. Da seid ihr auf New York als erst mit zwei kleinen Buben und eurem Mann und sind in 9. Stock von einem Hochhaus gegangen. Und da hat man gesagt, das sei für euch ein Kulturschock gewesen.
Ja.
Was war denn der Schock gewesen?
Also, wir sind gezügelt aus Baden. Und wir haben an einer Wohnstrasse gewohnt.
Also mit Kindern
können, ja, genau. Und Kinder können mit ihren Velo rumfahren und ja, wir können spazieren und wir haben keine Angst müssen haben. Und vor dem Hochhaus in New York war eine Strasse mit 12 Spuren. Und unsere Kinder waren 3 und 1.
Aha.
Und damit ich die 12-spurige Strasse können überqueren mit ihnen, der eine die an der Hand, der andere im Wägeli, habe ich 2 Grünphasen gebraucht. Und gleichzeitig aber, das ist der Kulturschock sicher gsi. Das Schöne ist dann auch gsi, wo ich dann die Strasse überquert habe, ist eine wunderschöne Strasse hinten dran gsi. Und das ist da, wo mir dann angefangen hat, dann gefallen, nach dem Kulturschock.
Ja.
Der Koreaner hat sein Gemüse verkauft, die Bäckerei war in russischer Hand, der Käse, sogar einen fantastischen Schweizer Käse haben wir können bekommen und so weiter.
Also das ganze Multikulti
genau, hat man nach denen, aber
wenn man
den
die 12 genau. Spuren hat hinter sich
genau,
und irgendwie Angst hatte um seine Kinder. Bock hat man, wenn ihr das so gehört, das Amerika, also was habt ihr für eine Beziehung? Und habt ihr auch schon gedacht, Amerika ist cool, ich wandere mal aus?
Ich bin in den 80er Jahren, bin ich mal 4 Wochen durch Amerika gereist. Meine Frau war in New York, um Tanz studieren. Und ich habe sie dann besucht und habe dann den Flieger genommen, abends auf Los Angeles. Und habe dort einen VW Golf gemietet. Und in dem habe ich 4 Wochen gewohnt. Und bin dann einfach rumgereist, all die Nationalparks und alles. Und ich habe gemerkt, es ist eine andere Mentalität als bei uns in der Schweiz. Ich habe damals zum Beispiel weisse Schuhe gehabt, nicht Turnschuhe, sondern weisse Lederschuhe. Und dann habe ich gemerkt, wie mich die Leute schief anschauen. Und dann habe ich einmal jemanden gefragt, du, warum schauen mich die Leute schief an, schälen so meine Schuhe? Dann haben sie gesagt, ja, weisst, weisse Schuhe, das haben nur Schwule an. Und habe ich gedacht, ups, ja. Es gibt also die Vorbilder, die sie sich da festheben. Und gar nicht so frei und tolerant, wie ich mir das vorgestellt habe. Sondern eher ein bisschen eingeschränkt.
Habt ihr das auch gemerkt? Oder? Die nicken gerade.
Ja, nein, also mit den Schuhen habe ich jetzt keine Erfahrung.
Ja.
Aber nein, absolut. Ja, man stellt sich natürlich immer so ein bisschen vor, die Freiheit. Und das kann man leben. Und man kann sein, wie man will. Und je nachdem, wo man lebt, ist das überhaupt nicht so. Wir haben dort, wo wir gewohnt haben, ein bisschen aussen dran. 19 Jahre lang haben wir in Atlanta gewohnt. Ein bisschen aussen dran von der Stadt. Und wir haben Türkis Shutters, also die was sagt man denn?
Shutters.
Nein, Shutters. Läden. Genau. Fensterläden. Und nachher, ja, wo wir dann das Haus verkauft haben. Und wir sind bekannt gewesen. Also das ist irgendwie schon okay gewesen, dass wir die haben. Aber wo wir das Haus verkauft haben oder am Verkaufen gewesen sind, ist dann so ganz schüch die Realtor gekommen und hat gesagt, also, das muss dann schon ändern, gell? Das passt dann überhaupt nicht da drin.
Türkis, Leder, Fensterleder, nicht und weisse Schuhe sind auch nicht. Bock hat's mal, ihr habt ja, in jungen Jahren habt ihr selber einen Amischlitten gehabt und einen Harley Davidson, oder? Also, ihr habt schon irgendwie das Lebensgefühl mitgenommen, oder?
Ja, ich habe die amerikanischen Fahrzeuge über alles geliebt. Mhm. Mein Vater, wir sind nur 6 Kinder gewesen. Und damals hat es noch nie so die Renault S-Bus und VW Touran gegeben, sondern man hat Amerikanerwagen müssen zum mit hinter der Sitz, der breiten Sitzreihe und vorne auch Sitzreihe, keine Einzelsitz. Und dann haben wir dort aufgereiht, haben wir dort können höckeln bei den Autofahrten. Und ich habe einfach die amerikanischen Autos, habe ich dann auch von lieben. Und habe dann auch als Student habe ich einfach ums Verrecken.
Ein Amischlitten.
Und habe dann mal so eine Occasion gesehen. Haben wir einen Ecken stehen, für ganz wenig Geld, von Thunderbird, Jahrgang 63. Der hat, 440 PS gehabt. Und ich bin mit dem dann rumgefahren und habe dann gemerkt, ups, wenn ich 60 fahre, dann braucht er nur 24 Liter auf 100 Kilometer. Und wenn ich 100 fahre, braucht er 32 Liter.
Ja.
Also ich bin nie in eine Kontrolle reingekommen mit dem Auto.
Und ihr habt ja dann, in jungen Jahren, habt ihr gerne grosse Autos gehabt, ein bisschen schnelle, starke und auch dürfen. Und eben, wie ich am Anfang gesagt, ihr habt mit 20 etwas erlebt, was euch bis heute prägt. Ihr habt einen schweren Töffunfall gehabt, seid, glaube ich, in ein Auto reingekracht, seid ihr fast gestorben. Wie hat das euer Leben denn verändert, als junger Mann?
Es ist so, ich bin nicht fast gestorben, sondern ich bin gestorben. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber während der Operation habe ich plötzlich vernommen, mit der Arzt rief, jetzt hat man die Pumpe abgestellt, bringt sofort ein Elektroschockapparat. Und ich habe das von der Decke oben runter beobachtet. Das heisst, ich habe meinen Körper gesehen auf dem Schragen liegen, mit aufgeschnittenem Haut und Bauch. Und dann habe ich gemerkt, jetzt, ich bin ja nicht mehr in meinem Körper. Was bedeutet das? Ich bin tot, habe ich den gedacht.
Also, Sie sind schon einer.
Und ich bin schon außerhalb von meinem Körper gewesen, habe aber wahrgenommen, was die Leute in diesem Operationssaal, was sie denken. Das ist für mich wie ein Gespräch, habe ich das wahrgenommen. Und, ja, ich hörte die ganze Geschichte ab. Ich habe dann später, habe ich einfach wissen, was ist denn da passiert?
Mhm.
Wieso? Kann ich, obwohl mein Körper nicht mehr funktioniert, das Herz hat abgestellt, der Körper ist tot, wieso nehme ich gleich noch wahr und lebe gleich noch weiter und denke und nehme wahr und fühle und alles.
Mhm.
Und ich habe dann 40 Jahre darüber halt noch studiert. Und nicht nur studiert, ich habe Philosophen gelesen, ich habe Kübler-Ross gelesen, ich habe Dr. Moody, ich habe alles mögliche gelesen, was mich an eine Antwort gegeben auf das. Ich habe mich mit allen möglichen Religionen auseinandergesetzt. Und ich habe dann auch 2 Bücher geschrieben darüber, dass ich nie mehr darüber reden muss, sondern dass die Leute das Buch kaufen.
Genau. Aber also, wie hat es sich denn geprägt? Also, ja, jetzt wisst ihr irgendwie, es gibt etwas, was weitergeht, offenbar nach dem Tod. Also, hat es dich denn dankbarer gemacht oder zufriedener? Oder was würdet ihr heute
Also, Quintessenz ist die, dass ich jetzt überzeugt bin. Also, überzeugt ist zu wenig. Ich habe das Gefühl, ich bin gewiss. Ich weiss, dass der Körper nicht der Geist erzeugt, sondern dass er umgekehrt ist. Mhm. Und wenn der Körper schlapp macht und der Geist aufgibt, ist der Geist immer noch vorhanden und lebt einfach in eine andere Dimension weiter. Und ich kann das nur sagen, weil ich das erlebt habe.
Mhm.
Ich weiß das und ich bin überzeugt und habe darum auch keine Angst vor dem sogenannten Tod, weil der ist eine Geburt.
Der hat ganz intensiv zugelassen, Adriana Mertl. Was denken
Sie? Ja, also ich kann man so etwas vorstellen, ja, dass ich habe auch diverse Sachen schon gelesen darüber, dass das sich etwas so abspielen könnte, aber ja.
Die meisten von uns wissen es ja eben nicht.
Ja nicht.
Ihr habt ja auch eine Zäsur gehabt in eurem Leben, Adriana Mertl, mit 43. Mhm. Was ist denn passiert?
Ja, ich müsste sagen, ich hatte einfach Angst gehabt, dass ich sterbe. Ja, ich bin krank, ich habe mich krank gefühlt, von einem Tag auf den anderen. Ich hatte so Grippesymptome gehabt. Und ich bin dann zum Arzt, irgendwann nach ein paar Tagen. Und er hat dann Blutwert genommen, das war alles eigentlich gut gewesen. Irgendwann bin ich dann wiedergegangen, weil mir ist extrem schlecht gegangen. Einfach jeden Tag schlimmer und schlimmer. Ich habe extremes Kopfweh gehabt, ich habe Muskelschmerzen gehabt, ich konnte mich fast nicht mehr bewegen. Ich habe keine Energie gehabt, also wirklich null Energie. Und vorher hatte ich Energie für 3, also das war dann etwas wirklich Auffälliges. Ja, und dann bin ich nochmal zum Arzt und der hat dann sehr schnell gefunden, ja, psychosomatisch, irgendetwas, ja. Und in den USA ist man ja noch schnell mit irgendeinem Mittel dagegen. Und ich habe dann das abgewehrt und gefunden, nein, also das ist es nicht. Das ist, irgendetwas stimmt nicht.
Und was war es denn?
Ja, es ist dann wochenlang gegangen, also weitergegangen. Jemand aus der Schweiz hat gesagt, lass dich auf Borreliose testen. Also Lyme Disease.
Zeckenbiss.
Zeckenbiss, genau. Und dann habe ich Antibiotika müssen nehmen. Dann ist mir noch schlechter gegangen. Und während der ganzen Zeit, das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, mich einfach immer geschleppt auf meine Yogamatte. Und habe einfach ein paar Yoga-Übungen gemacht. Und irgendwann hat mal eine Freundin gesagt, du komm, wir gehen da so einen Workshop. Meditation und Atemübungen und das könnte dir gut tun.
Also, dir hat mir das gesagt, Yoga hat eigentlich euer Leben gerettet.
Ich habe dann wirklich mein Leben dann in diese Richtung ändern. Es war nicht nur das, ich habe dann auch eine gute Ärztin, eine andere Ärztin gefunden, die sich auch mehr auf Ernährung und so spezialisiert hat. Und dort habe ich bin dann selber den Weg gegangen und habe, selber dann Ernährungsberaterin geworden und so weiter und so fort.
Also eine richtige Zäsur.
Es war ein Schnitt im Leben.
Ihr seid ja auch Yoga-Lehrer geworden. Und ich habe gestern noch schnell gegoogelt, schwierigste Yoga-Übung überhaupt. Und ich glaube, das ist die einhändige Baumpose. Also man macht den Handstang auf einen Hang und macht in der Luft mit den Beinen oder den Schneidersitz. Könnt ihr es euch jemanden vorstellen? Also könnt ihr die?
Also so weit bin ich nie gekommen, Aber ich muss sagen, in unserer Schule hatte ich also einen Kollegen gehabt, der hat das wirklich können.
Also das ist verrückt.
Das ist gewaltig. Nein, also das ist, für mich ist dann das wirklich auch nicht unbedingt nur Yoga, das ist irgend so Akrobatik. Oh ja. Da kommen wir in den Zirkus.
Also gut. Yoga, Bock hat es mal?
In jungen Jahren habe ich auch von Yoga machen. Und es hat mich interessiert, aber es ist mir dann ein bisschen zu langweilig geworden.
Jetzt noch ein bisschen Fitness oder zu eurer Frau.
Ja, also meine Frau ist auch Yoga-Lehrerin. Nicht nur das, sie hat ihre eigene Fitnessschule und unterrichtet alle möglichen Fächer dort. Und aber eben in Yoga, ich gehe lieber wandern.
Ja. Oder eben, ihr müsst ja so 2-3 Mal ins Fitness zur Frau, oder? Ist das, schaut er sich, dass er nicht aus dem Leim geht?
Ja, ich gehe 2-3 Mal in der Woche zu ihnen, in ihre Kurs, ins Fit Gym. Und sie schaut natürlich schon, dass ich nicht aus der Form gehe.
Also es ist keine Gefahr, oder? Also sie sind rank und schlank wie
Es geht so. Aber immer ihren strengen Blick auf meine Bauchmuskeln. zeigen wir, dass sie jetzt wieder ein bisschen geschwollen sind und dass sie wieder ein bisschen trainieren
müssen. Gut, das sagt Bo Katzmann, Musiker, Komponist, Dirigent im Persönlichen auf SRF 1. Bei uns ist ja die Yoga-Lehrer und Autorin Adriana Mettler, die seit 22 Jahren eben in Amerika lebt. Und ich möchte mit euch noch ein bisschen zurückgehen zu euren Wurzeln, wo ihr herkommt. Bei euch ist das extrem spannend, Adriana Mettler. Ihr seid in der ehemaligen Tschechoslowakei aufgewachsen. Zusammen mit einer Schwester. Der Vater war Ingenieur, die Mutter Lehrerin. Nehmt das uns mit in die Kindheit. Was ist dort gelaufen bei euch?
Also die ersten 8 Jahre von meinem Leben habe ich dort verbracht. Ich bin die ersten 6 Jahre bei meiner Großmutter aufgewachsen, auf dem Land. Meine Eltern waren in Bratislava, also in der Stadt. Es war eine wunderschöne Kindheit, die ersten 6 Jahre.
Beim Grossi?
Beim Grossi, absolut.
Wie sagt man Grossi?
Stara Mama. Und meine Stara Mama war einfach eine herzliche, wunderbare Person, die gerne gekocht hat, die gerne gebacken hat, die einen riesigen Garten hatte. Und das war einfach das Schönste bei ihr. Ich bin dann nachher aber in die Schule und bin dann in Bratislava gewesen. Und dort bin ich dann in die Schule. Und ich habe die Freiheit vermisst. Meine Erinnerung an die Jahre, bevor wir nachher in die Schweiz bin, ich bin mit 8 in die Schweiz, es sind so ein bisschen graue Jahre. Die Schule ist etwas sehr Technokratisches gewesen. Es ist überhaupt nicht spannend, überhaupt nicht wie nachher in der Schweiz, wo es dann doch spielerischer war in der Primarschule.
Und dann ist eben im 68 ist etwas passiert,
das
mehr vergessen.
Genau, im 68 bei dem Einmarsch von der Sowjets sind wir da gsi, also mhm. in der Wohnung, wir hatten so ein kleines Wohnigli in Bratislava. Und ja, also ich habe nicht gewusst, was dort passiert an dem Tag.
Sie sind offenbar vom Balkon
genau. Mit meiner Schwester, die hat dort gespielt und ich habe geschaut, weil all die Flüger sind von morgen früh sind die ganz, ganz tief geflogen. Mhm. Über den Dächer. Und einer ist wirklich so geflogen, dass ich das Gefühl hatte, der fliegt jetzt in uns ein. Und wir sind dann schreiend eingelaufen. Und, ich hatte keine Ahnung, was passiert. Meine Mutter war vorher im Laden gewesen, hat nichts mehr nach Hause bringen, ist alles ausverkauft. Mhm. Der Vater war in der Stadt gewesen. Der hat mir irgendwie nicht verwünscht. Man hat nicht gewusst, was jetzt ist. Es war eine Tante da. Ich habe das eigentlich immer mitbekommen, über die Gespräche von meiner Mutter zu dieser Tante. Die Tante hat immer brüllt zwischendurch und hat gesagt, einen dritten Weltkrieg, das mache ich nicht mehr mit.
Also, sie war 7 und hat gemerkt, da passiert
das ist einfach irgendetwas Gewaltiges. Ja, es war einfach sehr viel Angst und Panik.
Und dann seid ihr ja ein Jahr später mit der Familie geflüchtet. Wobei das ja nicht so eine Flucht war, wie man sich vorstellt.
Ja,
Was haben sie euch gesagt?
Gar nichts. Also, sie haben natürlich gar nichts wollen sagen und logischerweise auch nicht dürfen sagen, dass man ja nicht ausplappert. Es hat einfach geheißen, wir gehen in die Ferien, wir gehen zuerst auf Österreich und nachher gehen wir ein paar Tage in die Schweiz. Mhm. Und mein Vater war ein extrem freiheitsliebender Mensch gewesen. Und ihm ist dort, er hat mir dann später erzählt, ihm ist dort bewusst worden, er muss gehen. Und er hat dann wirklich auch geschaut, dass er irgendwie Geld zusammensparen kann und dass man irgendwo wirklich dann könnte gehen. Und wir sind einfach so in die Ferien. Also ich habe gemeint, ja, ist noch lustig da in der Schweiz.
Und dann seid ihr aber nie mehr heim oder lange nicht mehr heim. Dann seid ihr plötzlich als 8-Jährige hier in der Schweiz gewesen. Hat er ein Wort Deutsch können?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das ist aber in dem Sinn mit 8 auch nicht so ein Problem gewesen. Also ich habe das sehr schnell gelernt. Ich durfte einen Deutschkurs. Und ich habe es eigentlich sehr gerne gehabt. Die Sprache habe ich generell sehr gerne gehabt. Und dann habe ich die Sprache sehr gut können und war sehr gut im Deutsch.
Aber gleich, entwurzelt von einem Tag auf einen anderen eigentlich, da hat man gesagt, ihr hättet dann 11 Jahre lang eure Stara Mama, das Grosse, nicht mehr gesehen. Wie schaut ihr heute zurück auf die Zeit?
In der Schweiz? Als ich in die Schweiz kam, oder?
Einfach so.
Ja, ich war in der Schweiz gewesen, ich konnte Deutsch können sehen, wie gesagt, sehr schnell. Ich wollte mich integrieren. Ich wollte einfach dazugehören. Das war so ein bisschen wie mein Ding gewesen. Und ich bin dann wirklich der Moment, wo ich mich einbürgern lassen durfte. Und mit 17 habe ich das auch sofort gemacht. Das war übrigens im gleichen Jahr, gewesen, wo Schweizermacher rausgekommen ist. Und alle haben gelacht ab dem Film, ich auch natürlich. Aber ich habe zusätzlich zu dem, dass ich den Film gesehen habe, bin ich auch die Hauptdarstellerin in meinem eigenen Film. Weil es ist extrem ähnlich gewesen, was ich erlebt habe bei dieser Einbürgerung.
Aber ihr müsst es noch erzählen, ihr seid auf die Einwohnerkontrolle in Winterthur und nachher.
Das war erst, als ich dann wirklich Einbürger war. Das erste Mal die Einbürgerung war, dass der Polizist mich 2 Stunden lang dran genommen hat und ausgefragt hat. Und am Schluss hat er gesagt, also wirklich auch intime Sachen. Und am Schluss gesagt hat, ja, ich kann einfach schauen, ob du so bist wie ein 17-jähriges Schweizer Mädchen. Er ist dann rumschnüffeln.
Also wirklich die Schweizer.
Die Schweizer machen. Ja. Und dann bin ich so froh gewesen, oder? Dann endlich ist alles durch gewesen, bin ich auf die Gemeinde, Winterthur, aufs Passbüro. Und dann habe ich den Pass beantragen. Und dann fragt mich die, ja, Haarfarbe, was tragen wir in? Sage ich schwarz. Und dann sagt sie, gut. Und Augenfarbe, blau. Und dann sagt sie, nein, das geht nicht. Und dann sage ich, ja, wie das geht? Und das ist ja meine Haarfarbe, meine Augenfarbe. Dann sagt sie, nein, in der Schweiz geht das nicht. Als Schweizerin können sie nicht schwarze Haare und blaue Augen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir dunkelbraun. Und dann habe ich gesagt, Nein, also meine Haare sind schwarz.
Ja, unglaublich.
Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen wir etwas mit den Augen machen. Und gesagt, okay, blau-grün, geht das? Und ja, das ist gut.
Also, unglaublich, oder? Wenn man das heute hört, Bock hat's mal.
Ja, es ist wie ein Witz.
Ja. Also wenn man schon eben entwurzelt ist, dann kommt man daher und denkt, jetzt gehört man dazu.
Genau.
Immer noch nicht so. Im Vergleich, Bock hat's mal nicht mehr an. Also, oi. Kindheitsgeschichte ein bisschen unspektakulär. Du hast schon gesagt, Bratteln, 5 Geschwister, Vater Zahnarzt, Mutter doch auch in der Praxis. Das tut nach Rasselbande. Nehmt uns ein mit in eure Kinder.
Ja, wir sind eine Rasselbande gewesen. Wir sind alle 6 Kinder völlig grundverschieden gewesen. Mit absolut verschiedenen Interessen und Anlagen. Und unsere Mutter ist mit diesen 6 Kindern schon ziemlich an ihre erzieherischen Grenzen gekommen.
Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Und ich bin selber ein bisschen der Querschläger in der Familie. Ich bin ein extremer Trotzkopf gewesen.
Was heisst jetzt das?
Wie?
Also nie gefolgt?
Oder? Nein, ich habe einfach meinen eigenen Willen gehabt. Wenn es nach dem Willen gegangen ist, bin ich ausgeflippt. Und schon als Kleiner, und ich weiss auch, meine Mutter hat mich zum besänftigen, hat sie mich an mein Blut in die Badwanne gestellt und eiskalt abgespritzt.
Oh!
Um den Vulkan in mir ein bisschen abzukühlen.
Hat es genützt? Oder ist es noch schlimmer?
Ich habe natürlich noch viel mehr geschraubt. Dass die geschickte Erziehungsmethode war. Mein Hinterteil hat auch sehr oft mit dem Stil vom Teppichklopfer Bekanntschaft gemacht.
Ui, ui.
Und also ihre Erziehungsmethoden sind relativ innerschweizerisch gewesen.
Ja.
Aber ich hatte eine glückliche Kindheit gehabt. Es ist natürlich interessant, mit 6 Kindern aufzuwachsen. Auch wenn du nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen
kriegst. Das ist ja logisch, oder?
Also ich muss sagen, ich hatte eine freudige Kindheit gehabt.
Mhm. Und Musik hat ja schon sehr, sehr früh eine Rolle gespielt. Also mit 8 hat er die erste Gitarre bekommen. Und eben, ich habe das Ganze am Anfang gesagt, mit 11 hat er den ersten Gospelchor gegründet, und zwar mit den Kollegen in der Pfadi.
Ja.
Also sind die so begeistert gewesen, mit euch hier zu singen, oder?
Es ist darum gegangen, dass wir mal eine Pfadi oben organisiert haben, in Kirchgemeinsaal zu Bratteln, um ein bisschen Geld zu verdienen für das Pfadi-Lager. Und dann hat es geheißen, ja, wir brauchen ein paar Sketches, und dann haben wir ein paar Sketches aufgeführt und eingestudiert. Und dann hat es geheißen, kannst du nicht noch mit deiner Gruppe Biber, haben wir geheißen, noch ein paar Lieder singen, Pfadi-Lieder. Mhm. Ich fand, ja, Pfadi-Lieder. Hoch auf den gelben Wagen, im Frühtau zu Berge, via Hohalterschimmel. Ich habe dort bereits Gospelmusik kennengelernt, und zwar über das Golden Gate Quartett. Mhm. Und ich habe dann gefunden, komm, wir singen doch lieber so etwas. Mhm. Swing Low Sweet Chariot, Go Down Moses, mhm. Joshua Fit the Battle of Jericho. Und dann habe ich das mit meiner Gruppe eingestudiert. Mhm. Und das ist dann mein erster Gospelchörli.
Ja, super, oder? Schon mit 11. Eben, ihr habt gesagt, Trotzkopf, ein bisschen Querschläger, wie hat er seine Jugend verbracht? Das klingt ja nach einem, der wilde Jugend hat hergelegt, oder?
Welche Zeit von der Jugend meinen Sie jetzt?
Ja, hat wilde Jahre gegeben, in dem Fall, oder?
Ja, ich weiss noch, mit 18 vor der Matur habe ich die Erziehungsmethode von meiner Mutter nicht mehr ausgehalten. Wir haben irgendwie am Heilig oben riesen Lampen bekommen. Ich habe meine Gitarre, mein Schlafs abgepackt und bin durchschletzend zum Haus aus. Und bin dann ins Tramli gesessen und bin in die Stadt gefahren und bin zu meinem Kollegen Unterschlupf finden. Und ich habe mich dann früh abgenabelt. Und habe dann ein relativ selbstständiges Leben müssen führen. Ich habe dann Gitarrenstunden gegeben, um mich über Wasser zu halten. Und
ihr seid ja brav, oder? Ihr seid das Musikmatur gemacht, das Konsi, Musiklehrer geworden. Und ich habe da etwas Lustiges gefunden. Eine Schülerin hat euch mal einen Brief geschrieben. Lieber Herr Katzmann, ich bin eine Schülerin und liebe Sie, obwohl Sie ein Plöffsack sind.
Ja, das ist die Zeit, wo ich entweder mit dem Harley Davidson oder mit dem Ford Thunderbird bin in Schule gehe.
Ja.
Dann komme ich mit einem Klepp hier angefahren. Und das ist nicht bei allen gleich gut angekommen. Und bei gewissen schon. Es war auch die Zeit, wo ich meine Bo Katzmann Gang, meine Popband hatte. Und die Zeit war eben auch die, wo junge Mädels nach dem Konzert zu mir kamen und gesagt, hey Bo, ich bin so ein Fan von dir, könnt ihr ein Autogramm haben? Klar. Dann sind ein paar Jahre ins Land gezogen und dann kommen immer noch später nach diesen weiteren Konzert junge Mädels zu mir und sagen, Bo, könnt ihr ein Autogramm haben? Meine Mami ist so ein Fan von dir. Und dann noch ein paar Jahre später mit dem Chor heisst, Bo, könnt ihr ein Autogramm haben? Meine Grossmami ist so ein Fan von dir.
Das ist halt der Lauf der Zeit.
Und jetzt meint man, das können wir nicht mehr toppen. Aber ich habe jetzt bis vor letztem Jahr habe ich noch eine Aushilfsschule gegeben, als Musiklehrer. Dann kommt ein Junge, ein Bub, den ich unterrichtet habe, zu ihm und sagt, Herr Katzmann, ich soll Ihnen einen schönen Gruß sagen von meinem Grossvater. Er war schon mal ein Schüler von Ihnen.
Oi, so geht's. Adriana Mette hat mir auch gesagt, ihr habt die Jugend gelebt. Also, es sind immer jemand an Partys gegangen, sind immer ein bisschen verliebt gewesen und auch wieder ein bisschen entliebt. Und dann ist ja irgendeinisch euch der Alfred Mettler über den Weg gelaufen. Wieso seid ihr denn bei dem ein bisschen länger geblieben?
Sehr lang geblieben.
Ja, über 30 Jahre.
Ja, ich glaube, er ist so der ruhige Schweizer gsi, wo ich irgendwo gesucht han. Alles vorher, ja, in der Jugend ist ein bisschen wilder gsi. Es ist ja ein bisschen viel Tanzen, viel ja.
Ah, das schon. Also Abenteuer.
Ich has gelebt. Ja, Abenteuer.
Ah,
ja.
Erzählt mal so eine Sache.
Nein, ist schon gut. Ich habe immer Freude gehabt nach diesen Abenteuer, dass ich auch ein Gedicht darüber schreiben.
Ja. Also und, Herzschmerz.
Oh ja, das war spannend gewesen. Und ja, es war spannend gewesen am Anfang und es ist noch spannender gewesen, wenn es auseinander ist. Das, ist ja, das sind dann die guten Gedichte gewesen, die ich immer noch in einer Schachtel habe. Ja, und dann habe ich den Alfred Mettler kennengelernt und der war ein ruhiger gewesen, sehr ein gescheiter. Er hat zugelassen und
also einfach der Sechser im Lotto.
Absolut, ja.
Er ist ja Finanzprofessor, die einen oder anderen kennen ihn vielleicht. Macht eigentlich er daheim das Familienbudget?
Ja, also die Zahlen sind nicht so das, aber, was ich so liebe.
Jetzt hat Adriana Mettler erzählt, Bo Katzmann, sie ist immer ein bisschen verliebt und liebt und so. Bei euch, ihr habt euch ja schon mit 19 in euren Schulschatz verliebt, in Marianne, die war dann 17, aber die hat nicht so recht wollen.
Ja, das Krux mit der Marianne war, dass sie immer eine Schwette von Verehrer um sich herum hatte.
Und noch cooler sie gesehen als dich?
Ja, ich war gar kein cooler damals. Ich war eher ein bisschen ein Scheuche. Gut, ich habe gemerkt, dass man kann beeindrucken kann, wenn man selber nicht so der Charmeur ist. Dann musst du einfach Gitarre führen und einfach Lieder singen.
Ah.
Und das hat dann gezogen.
Das war der Joker. Das
ist dann der Joker.
Und ihr habt am 8.8.88 geheiratet, dass man es auch nie vergisst, oder? Schnapszahl. Und ihr seid auch seit über 30 Jahren zusammen. Viele arbeiten ja das nicht. Was ist das Geheimnis von dem?
Das ist eigentlich kein Geheimnis. Ich habe sie gern. Ich vermute, dass sie mir auch gewisse Gefühle entgegenbringt.
Ja. Sie nickt so halber.
Nein, und wir haben natürlich ähnliche Interessen. Sie ist auch sehr musikalisch. Sie spielt hervorragend Klavier. Sie hat sich allerdings eher der Bewegung zur Musik verschrieben. Und ich mehr zum Herstellen von Tönen. Wir haben ein ähnliches Elternheim. Ihr Vater war auch Akademiker gewesen. Sie kommt auch aus einer grossen Familie. Und das verbindet uns einfach. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten und gleiche Interessen. Und von daher hebt das einfach an.
Was macht ihr, wenn ihr Lampe habt? Werden die heute noch geregelt oder erst morgen? Zuerst drüber schlafen oder gerade heute?
Wir haben extrem selten Lampen. Und weil wir
sie nickt schon wieder. Jetzt richtig. Ja.
Das ist Frau und Tochter bestätigen. Und nein, wir haben eigentlich auch die gleiche Einstellung. Auch zur Erziehung haben wir die gleiche Einstellung gehabt. Und von dort her sind wir jetzt meistens einer Meinung und müssen gar nicht gross rumlampen.
Was würdet ihr sagen? Ihr schmunzelt ein bisschen, Adriana Mette. Wahrscheinlich gibt es bei euch etwa Lampen.
Ja, bei uns gibt es etwa die Lampen. Wir haben, wie gesagt, zwei unterschiedliche Temperamente. Und ich bin jemand, ich will etwas, wenn es jetzt da ist, irgendein Problem, will ich dann darüber reden. Aha. Und ich habe dann auch ein bisschen...
Und dann ja, der Alfred?
Der will schon darüber reden, aber er ist eben der Ruhige. Ich bin dann einer, der dann kann auch einer explodieren und mhm. laut werden und auch zwischendurch mal eine Tür schletzen. Von dem her ist das Yoga wirklich wichtig für mich, dass ich ja. das mache.
Das nützt ja nichts.
Das ist so das Ziel, dass ich irgendwann einmal ganz zen werde und ganz ruhig werde.
Aber die sagen, ihr seid völlig unterschiedlich. Ihr sagt, Bockhassmann, ihr seid euch ähnlich mit der Frau. Ihr habt sehr unterschiedliche Temperamente, Adriana Mettler. Was würdet ihr dir sagen? Was ist das Rezept?
Ja, also wir haben unterschiedliche Temperamente. Wir tun uns aber auch in verschiedenen Art und Weise ergänzen. Mhm. Also das ist sicher irgendwie ein Schöner. Da haben oft auch unsere Kinder gesagt, also ich bringe eben vielleicht mehr so ein bisschen das Temperament ein und er die Ruhe. Also mhm. es ist ein bisschen da, so ein bisschen Gegensatz. Aber in vielerlei Hinsicht sind wir, ja, können wir uns ergänzen.
Mhm. Und jemand hat mir gesagt, wichtig ist auch, dass jemand in der Beziehung gut kochen kann.
Ja.
Ja. Wie ist ja. das bei euch so, Bockhassmann?
Ja, ich bin Meisterkoch. Also, ja. ich mache die wichtigen Sachen in der Küche. Also, ich tue Trüble schälen, Herdöpfel schälen. Ich ja. tue den Güssel wegräumen. Und mache alles parat. Und sie hat einen Dreifachjob. Sie muss es nur noch warm machen.
Ja, ich sehe das. Also, ihr könnt nicht kochen. Ihr könnt einfach rüsten gut. Aber das ist auch wichtig.
Und, das ist und ein Teil vom Kochen. Also, man muss ja. das nicht unterschätzen.
Ja,
das also.
Und ihr könnt, glaube ich, gut kochen, Adriana Mettler?
Ja, mhm. ich glaube, ich koche sehr gut. Ja, ich koche sehr gern. Es gibt für mich nichts Schöneres als einfach einen Tisch mit gutem Essen, wo die Familie, Freunde kommen mhm. und man einen guten Wein dazu trinkt. Mhm.
Könnt ihr den Trout haben? Es ist schon der gleiche Thanksgiving. Könnt ihr den Trout haben?
Ja, ich kann ihn. Ich esse kein Fleisch, aber nicht seit ich irgendwie Yoga-Lehrerin bin. Seit 25 Jahren. Also, es hat nichts mit einer Modeerscheinung oder Strömung zu tun. Ich esse kein Fleisch, aber, und auch kein Truthahn demzufolge. Aber ich koche sehr gern Fleisch und auch Truthahn. Mhm. Also ich kann es, ja.
Ah, ihr macht das auch so? Das sind ja riesen
Nur ganz, ganz kleine. Später haben wir jemanden die gefunden, wir machen das Bulle. Also das ist nicht, dass wir jedes Jahr da.
Ja,
das und immer, es hat eigentlich auch immer geschaut, dass er irgendein Bio und ein bisschen, also da habe ich immer ein bisschen Craze gefunden.
Also da merkt man eine Leidenschaft fürs Kochen. Bockhassmann, ihr habt mal eine Leidenschaft gehabt, ihr seid mal Hobbykapitän gsi, der hat ein Motorboot gehabt. Und jetzt hat er mir gesagt, er hat das verkauft. Warum
ja,
eigentlich?
Es gibt ja so einen Spruch unter unter Bootsbesitzer, man hat am meisten Freude am Schiff zweimal. Das erste Mal, wenn man es kauft. Und das zweite Mal, wenn man es endlich wieder los wird. Und ich gehöre auch zu dieser Kategorie. Aha. Ich hatte 10 Jahre lang Freude gehabt. Meine Frau hat mir so einen 50. Geburtstag geschenkt gehabt. Und das hat so viel Arbeit gegeben. Man hat das Zelt müssen putzen und unten haben sich Muscheln angesammelt. Man hat das raushiefen und abkratzen. Und immer ist etwas kaputt gegangen in diesem Schiff. Und nach 10 bin ich froh gewesen, hat man es einen abgekauft.
Oh, gut, also das ist erledigt. Wenn wir es gerade von der Geburtstag haben, es ist schon fast am Schluss. Ihr habt beide runde Geburtstage vor euch. Adriana Mettler, nächstes Jahr der 60. Wie tönt das so?
Super. Ich freue mich drauf.
Ah, wirklich?
Ja. Ja, wir haben schon dieses Jahr ein Fest machen, weil mein Mann ist 2 Jahre älter, also haben wir einen 120. feiern. Das ist jetzt leider, geht das nicht. Aber ich freue mich, nächstes Jahr feiern wir einfach mich. Das ist bestens.
Super. Und gibt es irgendeinen Wunsch, einen Traum, den er hat?
Ja, also ein Traum von mir ist, ja, wenn ich dann, also wir haben vor, in den nächsten, ja, das nächste Jahr in die Schweiz zurückzukommen. Und ein Traum, den ich schon seit langem habe, und ich glaube, wenn ich dann in der Schweiz bin, möchte ich den eigentlich gerne machen. Ich kann eben gerne Wein. Ich schmecke sehr gerne Wein. Ich finde es immer super schön, wie beschrieben, wie man den beschreiben kann. Sehr poetisch und so. Und ich würde gerne so eine Sommelier-Ausbildung machen.
Gut. Also, schön, dass das ist, glaube ich, zu machen. Und nachher noch die Gesangsstunde dann noch beim Herrn.
Genau, ja, das kommt dann noch dazu. Nach einem Gläschen Wein aber.
Ja. Nach 3 Gläschen Wein.
Ja, 3 geht sowieso.
Das singt sich von selber.
Bock hat man 70 in 2 Jahren. Wie tönt das?
Das tönt cool. Also, es macht nicht weh.
Ja.
Und Träume habe ich eigentlich nur so einige, die ich mir gerade erfüllen kann. Und mein momentaner Traum ist, dass das Album, das ich mit meiner Tochter zusammen gemacht habe, das heisst Two of a Kind, zwei vom gleichen Schlag, dass das auch die Beachtung bekommt, was verdient. Gut. Wir kommen aus verschiedenen Zeiten, wir kommen aus verschiedenen Backgrounds. Ich komme mehr so aus der Country-Gospel-Folkseite her und sie aus der Pop- und Rock-Seite. Und jetzt haben wir versucht, die zwei Musikstile in einer CD zu melangieren. Und das ist mein Krönungswerk von meinem Leben geworden.
Ja, jetzt merke ich den Vater. Das ist aber fair. Also, Bob Hartmann. Und Adriana Mäder, ich wünsche euch bei allem, was ihr anpackt, viel Glück und viel Erfolg. Und danke für die persönliche Stunde mit euch. Und euch und allen anderen wünsche ich alles Gute. Habt Sorge zueinander, bleibt gesund und auf Wiedersehen miteinander. Alles Gute. Danke vielmals. Danke schön.
Sie haben die Sendung persönlich gehört. Die ist heute aus dem Taburettli zu Basel gekommen. Und gestern bei Sonja Hasler sind sie der Musiker Bo Katzmann und die Buchautorin Adriana Mettler. Hedi Massoudi und Lars Dölle haben sich um Technik gekümmert. Sie können persönlich heute Abend nochmal hören, kurz nach dem 10 Uhr oder jederzeit online auf srf1.ch. Und persönlich gibt es dann auch am nächsten Sonntag wieder. Dann moderiert Daniela Lager aus dem Kursaal Engelberg zu Engelberg. Und ihre Gäste sind dann die Marianne Fassbind. Sie ist langjährige Wirtschaftsjournalistin bei Tagesschau. Und der Peter Odermatt. Er ist CEO von Biofamilie zu Sachsle. Plätze sind beschränkt, darum melden Sie sich doch noch so schnell wie möglich an. Für das gehen Sie auf srf1.ch und können dort das Anmeldeformular ausfüllen. So, und jetzt habe ich noch ganz spezielle Musik für Sie, nämlich das neue Lied vom heutigen Gast im Persönlich, Bo Katzmann. Wir hören ihn jetzt zusammen mit seiner Tochter Ronja im neuen Lied. Es heisst «No Money in My Pocket».
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.